Hallo, mit ein paar kleinen Technikproblemen können wir mit dem Vortrag starten. Wir hatten ja jetzt schon im vorigen Vortrag so ein paar Features und ein paar Bestandteile von Rust gesehen. Heute soll es hier primär darum gehen, wie denn Rust im Linux-Kernel so ist, beziehungsweise wie so ein bisschen die Geschichte dahinter ist. Und vielleicht erstmal kurz zu mir, damit ich auch alle abhole, wie ich denn irgendwie dazu gekommen bin. Also ich selbst bin erstmal kein Kernelentwickler, also das entsprechende Prozedere, wie Änderungen in Kernel reinkommen, bitte nicht an mich die Frage. Es springen ja auch genügend Kernel-Entwickler hier auf den Linux-Tagen rum. Ich programmiere hauptsächlich Python, Java und C++ früher. 2017 hatte ich mir dann mal Rust so zaghaft angeguckt, habe gemerkt, recht steile Lernkurve, und jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren bin ich täglich in Rust drin und ich liebe diese Sprache. Sie hat wirklich so gute Strukturen und ich verstehe auch, warum dort viele Leute das sehr fruchtbar finden, mit Rust zu arbeiten. Genau, kommen wir doch aber lieber erstmal wieder von mir weg hin zum Linux-Kernel. Hier mal die GitHub-Übersicht vom Linux-Kernel auf GitHub von Linus Torvalds. Und wir sehen 98,5% C. Also das ist ein richtig gutes, fettes C-Projekt, bisschen Assembler, und ansonsten alles andere ist so gut wie gar nicht vertreten.
4.3 ist aber schon lange her.
Das ist das Datum.
Ach so.
Genau. Also es ist nicht der 4.3er, sondern der aktuelle. Ja, genau. Neben C und Assembler gibt es natürlich durchaus vereinzelt Projekte, die dort halt gerne sowas wie C++ drin haben möchten. Es gibt auch Projekte, die ADAS bzw. ADAS Spark dort entsprechend für Kernelmodule verwenden. Das ist aber entsprechend eigentlich alles Out-of-Tree-Entwicklungen. Und 2006 gab es da auch eine amüsante Diskussion auf der Linux-Kernel-Mailing-Liste zu C++, wo halt entsprechend auch so ein paar Sprachfunktionalitäten von C++ halt als sinnvoll für die Linux-Kernel-Entwicklung natürlich versucht wurden, dort anzubringen, und aus den Reihen der Kernel-Maintainer gab es dann entsprechend auch diverse Absagen, und die Hauptgründe dafür sind natürlich erstmal klar, der Linux-Kernel hat viele Momente von Objektorientierung, die aber in C umgesetzt sind, aber C++ hat ja jetzt nicht nur Elemente, sondern spezielle Sprachfunktionen, Exceptions, Constructor und die 20 verschiedenen Arten, wie man theoretisch Constructor angeben kann, wie man Variablen initialisieren kann, etc. Das sind alles ganz große Fragen, und natürlich auch ein Kritikpunkt war die unzureichende Compiler-Unterstützung. So, wenn man sich bei anderen Betriebssystemen umguckt, warum die denn entsprechend alle bei C erstmal gelandet sind, war oft ein Argument, der C++-Compiler ist nicht gut genug, ist nicht zuverlässig genug. Und dann natürlich, wer C und C++ schon im Detail dort über die verschiedenen anderen Ausprägungen, wie Dinge gehandhabt dort werden, gibt natürlich auch die Frage, ist das halt wirklich genau so kompatibel, dass man es verwenden kann, und natürlich eine neue Sprache, wieder Anpassungen an der Kernel-Infrastruktur, bedeutet noch mehr Aufwand, noch mehr Dinge, die gepflegt werden müssen. Und was entsprechend in dieser C++-Diskussion natürlich rumkam, war natürlich auch dieser Aspekt Sicherheit. So, hier mal die eine Liste von mitre.org, habe ich einfach mal Linux-Kernel eingegeben und wir sehen out of bounds, use after free, mehrfach, double free. Das sind wirklich absolute Standardfehler, die wofür C natürlich durchaus bekannt ist, dass man dort sehr aufpassen muss. So, die Frage ist jetzt so, okay, was macht denn jetzt Rust dort so viel besser? Und vielleicht lassen wir erstmal die Leute zu Wort kommen, die hinter dem Projekt erstmal stehen. Und die Aussage ist, yeah, we believe Rust offers key improvements over C in this domain. Also es gibt durchaus Leute, die schon in der Entwicklung tief drin sind, die Hauptfunktionalitäten von Rust sehen, dass die sinnvoll sind und vielleicht auch noch, wer die Diskussion verfolgt hat über die Integration des hier von Apple M1 CPU und der GPU. Sagi Lina zum Beispiel, Rust is truly magical, it really guides you towards not just safe, but good design. So, also es gibt offensichtlich ein paar Gründe, warum Leute das wirklich sehr ernsthaft haben wollen. So, vielleicht kurz zu Rust. Ein kleiner geschichtlicher Abriss. Entstanden 2009 in den Reihen von Mozilla und Hintergrund war der, okay, C++ ist zwar schnell, aber natürlich richtig schön fehleranfällig, gerade durch diese Momente, wo ich mich selbst um die Speicherallokation und Freigabe kümmern kann. Und jetzt denkt man sich natürlich, Mozilla Browser, was hat das jetzt irgendwie mit Linux-Kernel zu tun? Der einfache Use Case war, es sollte eine einfache und sichere Möglichkeit geben, parallelisierten Code sinnvoll zu beschreiben. Okay, das kann ich in C machen, das kann ich in Java machen, Python etc. Aber so gerade, wenn es darum geht, Speicher zu allokieren, auf gemeinsame Datenstrukturen zuzugreifen, lande ich schnell immer wieder bei bestimmten Race Conditions, die vorfallen können und die sprachlichen Konstrukte gab's halt, hat man da halt entsprechend nicht so sinnvoll gesehen, dass sie vorhanden sind, dass man sie auch nutzen kann und auch halt entsprechend durch etwaige Compiler-Plugins. Genau, daraus ist dann irgendwann LLVM-Compiler entstanden, das erste stabile Release 2015. Und seitdem hat sich Rust in sehr viele Dimensionen entwickelt, sowohl Anwendungsentwicklung, Netzwerk, aber natürlich auch systemnahe Entwicklungen für Mikrocontroller und letztendlich hat Rust auch irgendwie in den Linux-Kernel reingeschafft. So, vielleicht mal so zu den grundlegenden Eigenschaften. Strenge Typisierung, hohe Speichersicherheit ist ein Ziel und ganz wichtig natürlich gerade für solche Szenarien wie Embedded Devices, Mikrocontroller, Linux-Kernel, ich möchte nicht auf eine Garbage Collection warten, die irgendwann Dinge freigibt oder auch nicht, was natürlich auch eine gute Lösung ist, um genau mit solchen Geschichten Use After Free umzugehen. Wie der Vorredner ja schon gesagt hat, Zero Cost Abstraction, das heißt, ich kann konkrete Implementierungen vorschreiben und nutze dann nur noch die konkreten Implementierungen und habe letztendlich eine sehr abstrakte Beschreibung von dem, was ich machen möchte, hin zu der Compiler baut mir genau den Source Code, den ich dafür auch haben möchte und alles Unnütze muss nicht mit betrachtet werden. Vergleichbare C und C++ Leistung, je nach Use Case kann das dann natürlich Unterschiede geben, aber im Grunde genommen läuft das auf dem ähnlichen Leistungslevel. Und natürlich ein zentrales Moment, warum es sich auch in der systemnahen Programmierung sehr, sehr gut macht, die Anbindung zu C, dass das einwandfrei funktioniert. Und Rust bringt dann natürlich jetzt einen bunten Blumenstrauß an Konzepten mit für viele Leute, die aktuelle Programmiersprachen verwenden, die kennen natürlich vielleicht das eine oder andere Konzept, weil dort Rust sich an vielen Stellen natürlich auch Konzepte ausgeliehen hat. Immutable by default, zum Beispiel für Variablen, dass ich explizit angeben muss, dass die auch veränderbar ist, damit ich entsprechend nicht zufälligerweise eine Variable, die ich nur lesend haben möchte, jetzt plötzlich überschreibe. Und dann natürlich auch der gefürchtete Borrow-Checker mit dem Ownership-Konzept, Lifetime-Checks, dass der Rust Compiler auch sinnvoll aus dem Source Code Scopes ermitteln kann, wann eine Variable gültig ist und wann nicht, und wenn sie nicht mehr gültig ist, einfach den Speicher für die Variable freigeben kann. Und natürlich, was bei Rust für Linux natürlich ganz wichtig ist, der Unsafe Code, dass ich bestimmte Teile meines Rust-Codes markieren kann. Gerade die Teile, die in Verbindung mit einer C-Implementierung stehen, dass ich sagen kann, okay, lieber Rust-Compiler, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das sicher ist. Deshalb sage ich, das ist unsafe und kann mich dann trotzdem auf die Garantien drumherum verlassen. So, Verbesserungen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, was vielleicht ein bisschen künstlich wirkt, was aber, glaube ich, ganz gut illustriert, wo zum Beispiel dieser zentrale Sicherheitsaspekt von Rust herkommt. Und hier mal ein ganz einfaches Ding. Ich habe vergessen, jetzt Return Null zu machen. Das ist ein klassischer Bug. Das heißt, je öfter ich die Funktion aufrufe, desto mehr... Entschuldigung. Also ich habe Return Null vergessen. Ich kriege immer eine Speicherstelle zurück. Mein Problem ist nur in bestimmten Wertebereichen, die ich in die Funktion hineingebe, kann sein, dass mein Speicher freigegeben wird. Und ich check das auch nicht, weil Irren ist menschlich, Fehler können immer passieren. Ich überschreibe einfach die Speicherstelle und jede Person, die länger mal mit C gearbeitet hat, kennt das, glaube ich. Mein Programm stürzt einfach unvermittelt ab und ich weiß nicht mehr ganz genau, woran es liegt. Genau, so. Transferieren wir das einfach mal eins zu eins in Rust. Ich alloziere mir meinen Speicher, versuche dann, den explizit freizugeben, was ich in Rust normalerweise nicht tun muss. Außer es gibt halt ein paar Use Cases, wo ich den Compiler explizit sagen kann, dass dieser Speicher, der Hände dieser Variable liegt, nicht mehr benötigt wird. Ich kopiere Dinge rein und gebe den Pointer zurück. Und was dann jagge ich das Ganze mal durch den Compiler. Und das ist, und das finde ich gerade den Vorteil bei Rust, der Compiler möchte es einfach nicht kompilieren. Er stellt fest, dieser Speicherbereich, den ich da alloziiert habe, ich gebe den frei und möchte ihn danach trotzdem weiter benutzen, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist dann an der Stelle, wo dann sowas wie der Borrow-Checker aktiv werden kann, sieht, hier stimmt irgendetwas damit nicht, wie ich entsprechend Rust vermitteln möchte, was es machen soll. Und es ergibt für Rust einfach keinen Sinn. So, was ist die Konsequenz? Ich muss den Source Code umschreiben, so dass es auch funktioniert. Und dort sehen wir dann auch das Konzept von Ownership. Nur wenn ich entsprechend in diesen Wertebereich bin, dass das entsprechend mit der, wo die Freigabe nicht sinnvoll ist, da tue ich wirklich das, was ich machen möchte, übertrage in dem Rückgabewert die Ownership entsprechend an die aufrufende Funktion und ansonsten gebe ich einfach None zurück, also quasi das Null in der Rust-Welt, ohne dass es so verheerend ist. Und der Rust-Compiler selbst kümmert sich darum, dass dieser Puffer, den ich mir vorher gekrallt habe, eigenständig freigegeben wird. Also sowas wie use after free kann ich in vielen, vielen Konstellationen gar nicht so programmieren, weil der, Compiler mir dann einen Strich durch die Rechnung macht. Und denke ich mal, der Hauptvorteil, warum Rust auch für den Linux-Kernel gerade so ein Hype ist. Genau, vielleicht jetzt dann kurz den Weg in den Linux-Kernel, wie ist denn Rust da überhaupt reingekommen? Und da kriegen wir nämlich auch den Zirkelschluss hin zu der Debatte mit C++. Wichtiges Argument war die Kernel-Linux-Infrastruktur und die entsprechenden Tools. Und wir haben dann ja seit 2012 das LLVM-Linux-Projekt, wo es ein Interesse gibt, den Silang-Support für den Linux-Kernel reinzubekommen. Das heißt, andere Kernel, das heißt, okay, Dinge, die gewohnt im GCC auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, muss man jetzt quasi nachergründen, beziehungsweise stellt halt fest, so klar, was entsprechend ein Kernel dort macht, an einer bestimmten Stelle ist es nicht. Und das LLVM-Team hat sich dann entsprechend darum gekümmert, den Support dafür reinzubekommen. Und Rust als LLVM-Compiler fußt natürlich darauf, dass das funktioniert. Und deshalb kam es dann entsprechend auch während einer Mini-LLVM-Konferenz 2020 zu dem Vorschlag, kann man Rust nicht in den Kernel direkt reinbringen. So, die Idee dahinter habe ich ja schon mal kurz angedeutet. Wir bauen uns letztendlich zuerst eine Abstraktionsschicht für den Linux-Kernel, um irgendwie die bestehenden Infrastrukturen, die der Linux-Kernel hat, mit seinen verschiedenen Subsystemen und Primitiven, die man für den dem Kernel verwendet hat, natürlich auch genauso in Rust verwenden zu können. Und manche Primitive braucht man vielleicht nicht, aber die Primitive, die man benötigt, bindet man über diesen Unsafe-Weg an. Dafür gibt es dann unter Rust das Bindgen-Programm, wo man entsprechend automatisch Rust-Bibliotheken erstellen kann, um damit auf die Rust-Art und Weise die C-Bibliotheken anzusteuern. Das Ganze mache ich jetzt aber einfach nur auf Linux-Kernel-Ebene. Und dann haben wir genau das, was ich von uns meinte. Wir bauen uns unseren sicheren Hafen mit Rust dort, wo dann entsprechend mein GPU-Treiber liegt, mein File-System-Treiber oder irgendwelche Netzwerkgeschichten. Und an der Stelle kann ich dann einigermaßen sicher sein, dass zumindest aus meiner Modulsicht, dass das höchstwahrscheinlich ganz gut funktionieren wird. Weil ich habe die Garantien von Rust. Einzige Ungenauigkeit bzw. Unbekannte ist dann natürlich das, was der Rust-Compiler genau draus macht und wie dann letztendlich die Interaktion mit dem Kernel genau stattfindet. Aber wenn sich der Rust-Compiler an die Abmachungen hält, wenn die Libraries und Abstraktionen, die man zusammengebaut hat, sich genauso verhalten, wie man sich denkt, wird es schon funktionieren. Genau. So, im 6.1er LTS-Kernel haben wir dann jetzt mittlerweile, der Mitte Dezember erschienen ist, die notwendige Infrastruktur drin, die wir brauchen, um zumindest erstmal grundlegende Kernel-Module zu bauen. Da ist auch das erste kleine Kernel-Modul drin, was dann entsprechend hauptsächlich nur das macht, dass es sagt, ja, ich bin ein Kernel-Modul, und das sieht man dann in den Kernel-Logs. Gut, ist noch kein Device-Treiber, aber kein Device-Treiber ist aus dem bisher gefallen. Genau, und was heißt denn Infrastruktur in dem Zusammenhang? Hatten wir in der anderen Folie gesehen. Mit BindGen müssen entsprechende Voraussetzungen gebaut werden. Und hier sieht man auch verschiedene Dinge, wo entsprechend auch Rust selbst noch quasi wo die Rust-Unterstützung für den Linux-Kernel auch noch ein bisschen umständlich ist. Wir haben zwei zentrale Crates. Crates sind in Rust sowas wie Module, Packages, die über die zum Beispiel die Core-Library oder das Alloc-Crate, und um natürlich Speicher zu allozieren können, läuft das ja in Linux-Kernel ein bisschen anders. Aber wir brauchen ja genau diese Abstraktion für Rust, damit der Rust-Compiler überhaupt selbst eine Möglichkeit hat, Speicher für das Programm, was ich dort entsprechend reinbringen möchte, zu allozieren. Und wir sehen die gestrichelte Linie, das ist halt entsprechend etwas, was so direkt im Rust-Compiler schon mitgedacht ist, aber genau diese Abstimmung zwischen den Use-Case, ich brauche das jetzt im Linux-Kernel, und ich möchte diese spezielle Version in meinem Rust-Programm und Source-Code verwenden, die existiert halt noch nicht so, dass man es wirklich vollständig sinnvoll einsetzen kann. Und dann haben wir natürlich ganz viele Helferfunktionen und zusätzliche Funktionalitäten, dass ich natürlich irgendwie relativ einfach ein Kernelmodul beschreiben möchte, dass ich auf andere Bestandteile des Kernels zugreifen möchte, etc., etc. Genau, im 6.2 Kernel ist dann hauptsächlich String-Behandlung und Formatter reingekommen, und was für die Modulunterstützung recht wichtig ist, die V-Tables-Unterstützung, damit man entsprechend, so wie der Linux-Kernel das handhabt, dass man dort verschiedene verschiedene Pointer auf Funktionen hat und die letztendlich als Summe dann das Interface eines Moduls widerspiegeln. Das kam da rein. Und was gerade noch so als aktuelle Entwicklungen drin ist, also wenn man sich das Git-Repo von Miguel mal auscheckt, da sieht man Netfilter, Modulparameter, Dateisystemanbindung. Und auch solche Geschichten wie TCP-Server, ein Async-Resource-Counter, was so ein zentraler Bestandteil Multithreading und Shared Resources in Rust ist und natürlich auch verschiedene Synchronisationsprimitive. Und natürlich einfache Treiber sind da auch drin, dass man zum Beispiel Character Device oder MISC Device damit zusammenbauen kann. Genau, und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie wir denn unser erstes Kernelmodul zusammenbauen. Natürlich sind zunächst erstmal ein paar Vorbereitungen zu treffen. Ich brauche in der Regel eine ganz bestimmte Rust-Version und von dem Beimgen, was mir den Rust-Clue-Code letztendlich für C zusammenbaut, brauche ich eine bestimmte Version. Und am besten die LLVM-Abhängigkeiten, weil mit GCC, nur mit GCC wird es bisher als sehr experimentell behandelt und funktioniert auch, soll nicht allzu gut funktionieren, habe ich allerdings selbst nicht ausprobiert. Genau, und wenn man dann der Meinung ist, ach, ich lebe doch in meiner schönen, angenehmen Rust-Welt, ich nehme mal den aktuellen Compiler, dann sagt uns zumindest das Skript, was dann entsprechend noch mit was im Repository mit drin ist. Ja, also deine Rust-Version, die du da einsetzt, ja, die sieht irgendwie ziemlich neu aus. Ich habe die erwartet und wenn man das einfach mal durchjagt, ja, dann scheitert halt einfach mal der Rust-Compiler, weil halt entsprechend diese Version, weil wir nach wie vor eine sehr starke Versionsabhängigkeit haben und die Entwicklung dort auch gerade sehr fluide und schnell ist. Genau. Wenn man das aber entsprechend alles beachtet und genau die richtigen Versionen installiert, kann man dann entsprechend den Rust-Support einschalten, kann dann entsprechend seine eigenen die Sample-Module einfach mal aktivieren. Also ich habe zum Beispiel aus Vorbereitung für den Vortrag ein kleines CLT-Modul, was wir uns gleich anschauen werden, programmiert und einen ganz simplen HTTP-Server. Der im Kernel Space läuft. Also wer dann danach Interesse hat, können wir uns das gerne auch nochmal anschauen. Ja, und dann geht es eigentlich gleich los. Witzigerweise, die Kompilierung scheitert, wenn man nicht eine minimale Dokumentation in dem Modul hinterlegt hat, was ich auch schon recht nett finde. Hier nutzen wir das Modul-Makro, sagen, okay, mein Typ für das, also die Datenstruktur, die mein Modul repräsentiert, ist dieses Rust-CLT-Module. Dann kommen noch ein paar Informationen zu dem Modul selbst, Name, Autoren, eine Beschreibung. Und in der Datenstruktur für das Modul habe ich jetzt mal einfach ein Feld aufgenommen, Name, was einfach eine statische Referenz auf dem C-String repräsentiert. Und dann bauen wir die Initialisierung zusammen. Das heißt, wenn das Modul geladen wird, das ruft der Linux-Kernel dann auf. Wir geben entsprechend erstmal eine Log-Nachricht aus und schnappen uns die statische Referenz auf den Namen. Und das lebt dann entsprechend in unserem zur Laufzeit in unserem Kernel-Modul. Und wir wollen das Kernel-Modul auch wieder rauswerfen. Und da kommt dann die Trade-Funktionalität von Rust zum Zug, weil ein Modul zu entladen ist ja nichts weiter, wie den Speicher letztendlich für dieses Modul erstmal freizugeben, so konzeptionell. Und da kann ich natürlich mit Rust auch zusätzliche Funktionalität hinterlegen, was denn passieren soll, wenn dieses Modul aus dem Speicher geworfen wird. Und da sehen wir auch, warum ich mir die statische Referenz geschnappt habe, damit ich entsprechend das als Log-Ausgabe mitverwenden kann. Dann baue ich den Kernel. Wichtig, LLVM ist gleich 1 zu verwenden, damit auch die komplette LLVM-Infrastruktur verwendet wird. Weil sonst kann ich auch in der Regel nämlich nicht den Rust-Source-Code aktivieren. Ja, und dann lade ich das, haue es raus und das war's eigentlich. Das ist die, so kann man entsprechend mit Rust ein ganz simples Modul bauen. Und ich fand das zumindest sehr nett, als ich das simple HTTP-Modul mal zusammengebaut hat. In der Vergangenheit, als ich das mal ausprobiert habe, ist mir der Kernel mehrmals abgeschmiert, Kernel Panic etc. Das ist mir mit Rust nicht einmal passiert. Also ich sehe durchaus sehr starke Vorteile da drin. Genau, jetzt vielleicht eine kleine Aussicht und was denn noch so für offene Aufgaben vorhanden sind. Natürlich für den Kernel, also erstmal die Entwarnung für alle reinen C-Entwickler und die entsprechend gern nur bei ihrem C bleiben wollen. Es wird keine Reimplementierung geben. Das ist nicht angedacht. Als nächstes werden eher mehr Abstraktionen für Subsysteme dazukommen, weil man halt entsprechend um die Funktionalität des Linux-Kernels drumherum entsprechend weitere Module anbauen möchte, Device-Treiber hinzufügen und dann natürlich auch die Erweiterung der zentralen Testing-Infrastruktur für den Linux-Kernel. Natürlich weiteres Tooling und weitere Infrastruktur, weil man entsprechend auch, weil Rust ja eine andere Programmiersprache ist, natürlich auch gucken muss, geben die Module ordentlich die Logs frei, kann man das entsprechend schon im Vorfeld abprüfen. Und dann natürlich die zahlreichen Fragen bezüglich der Distribution, weil jeder, der mal mit dem NVIDIA-Kernel-Modul zu tun hatte, kennt das ja. Ich brauche eine bestimmte GCC-Version, damit das entsprechend gut kompiliert. Jetzt habe ich das Ganze hier im Quadrat, weil jetzt habe ich plötzlich noch einen neuen Compiler. Die Version muss genau stimmen. Und das ist natürlich auch nicht nur eine Herausforderung für die Kernel-Maintainer, sondern auch für die Distributoren, die entsprechenden Compiler mit paketieren müssen und entsprechend auch mit veröffentlichen sollten, wenn halt entsprechend mal wichtige zukünftige Kernel-Treiber automatisch in den Distributionen mit ausgeliefert werden sollen. Und natürlich weitere Architekturen, weil der ARM-Support daran wird gerade gearbeitet. Und wer LLVM kennt, weiß auch, dass die Architekturunterstützung gegenüber dem GCC deutlich geringer ist. Das ist natürlich auch noch so ein Ding, was dann entsprechend in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln muss. Aussichtsreiche Module, die dann entsprechend dort reinkommen sollen. Von Android, der IPC-Binder für die Interprozesskommunikation, natürlich das recht prominente Beispiel, der GPU-Treiber für M1 und der NVMe-Express-Treiber, der vor uns auch schon mal kurz angesprochen wurde. Und dann natürlich auch solche Geschichten wie 9P, 9P ist Protokoll, was von Plan 9 inspiriert ist, wo dann entsprechend so viele Geschichten für Virtualisierung natürlich mit drin stecken. Und das ist dann natürlich auch so ein schönes Ding. Dadurch, wenn ich Netzwerkcode habt, der entsprechend über die Bereichsgrenzen hinweg adressiert werden soll, auf Kernel-Ebene, habe ich dann halt wieder den Vorteil, Rust bietet mehr Sicherheit. Ich kann es eventuell sinnvoller damit entwickeln, etc. So, für Rust natürlich selbst, zentrale Abstimmungen, eigene Primitive, gerade dieses Ding, wie kann ich entsprechend dem Rust-Compiler meine eigenen Primitive, die für meinen Use Case genau bestimmt sind, mitgeben und genauso verwenden, dass es auch für einen Kernel-Space genauso funktioniert und dann natürlich paar Kernel-Anpassungen, paar Compiler-Anpassungen und natürlich das Projekt GCC-RS, also das Frontend für GCC für Rust, wo jetzt demnächst dann auch die erste experimentelle Version rauskommen soll, wo es natürlich auch um diese ganzen Geschichten geht. Ich benutze GCC. Wir wissen, wie GCC im Linux-Kernel und mit den Linux-Kernel funktioniert. Da ist es natürlich sehr attraktiv, dass ich auch die komplette GCC-Infrastruktur verwende und dort entsprechend vorne einfach mein Rust-Source-Code reinstopfe. Und genau, für 2023 soll das Ziel sein, Version 1.4.9 die Test-Suite zu bestehen. Und wir sehen, da ist noch genügend Luft nach oben offen. Da ist noch da sind auch noch genügend Dinge zu tun, weil aktuell gibt es noch nicht mal einen Borrow-Checker drin. Aber wenn das entsprechend alles reinkommt, haben wir damit mehr Möglichkeiten, auf andere Architekturen zu gehen und natürlich auch dieses ganze Tooling von GCC und was da drum entstanden ist, mitzunutzen. So, Fazit. Rust ist im Kernel angelangt. Wir haben eine weitere Programmiersprache im Kernel drin. Ist nach wie vor eine recht schnelle Entwicklung, wo natürlich die verschiedenen beteiligten Parteien erstmal Schritt halten müssen. Wir haben jede Menge Potenziale für sicheren Code, aber nach wie vor zahlreiche offene Themen, die natürlich erstmal angegangen werden müssen. Da muss ich noch genügend Dinge, da müssen sich noch genügend Dinge ausdifferenzieren und die verschiedenen beteiligten Projekte müssen dann entsprechend dort die notwendigen Anpassungen dort noch ausdiskutieren. Die Folien findet ihr auf GitHub und dann wäre ich damit jetzt am Ende meines Vortrags und freue mich auf eure Fragen.
Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich hoffe, dass das Mikrofon wieder geladen ist. Andernfalls müsste ich jetzt einmal die Frage immer wiederholen.
Okay, Test, Test, Test.
Ja, sehr schön.
Gibt es im Rust-Ökosystem für den Kernel die Möglichkeit, Unit-Tests direkt einzubauen, äquivalent zu User-Space-Rust-Code?
Also man kann natürlich die normalen Unit-Tests von Rust verwenden. Habe ich mich noch nicht genauer beschäftigt, aber da das ja entsprechend auch ein Thema ist, was entsprechend gerade noch diskutiert wird, wie bringt man das entsprechend auch in das komplette Test-Framework für den Kernel sinnvoll rein? Ist quasi alles noch fluide. Aber es ist geplant.
Ich würde gerne noch ein nicht technisches offenes Thema ansprechen. Und zwar, wenn tatsächlich mal wir so weit sind, dass wir Treiber in Rust im Linux-Kernel einreichen können, dann brauchen wir auch noch einen Haufen Rust-Maintainer, weil der durchschnittliche Maintainer hat eine Load, die ist größer als 1 und man kann nicht von allen verlangen, dass sie Rust lernen, vor allem, weil sie ja eigentlich auf einem Level sein müssten, das mindestens so hoch, eigentlich höher als von dem, der diesen Treiber einreicht. Und das gilt es auch noch zu lösen, zu probieren, dass immer genug Leute da sind, die diesen Rust-Code dann auch wirklich noch reviewen können.
Ja, klar. In den Diskussionen ging es ja entsprechend auch immer, immer darum, also dass man sich viel auf den erstmal auf den Compiler verlässt aufgrund dieser dieser Garantien. Ein zentrales Argument ist auch entsprechend aufgrund dieser Garantien möchte man sowas wie Refactoring auf Kernel-Ebene, dass man, wenn man mal ein Subsystem doch mal entsprechend umbauen möchte, das zu vereinfachen, aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Bei manchen Kniffen aufgrund dieses bunten Straußes an Features und Konzepten, die Rust einfach da mal mit reinbringt, muss das zukünftig auch noch zunehmen. Dort, wo wir jetzt zumindest bisher die hauptsächlichen Entwicklungskapazitäten ja sehen, ist zum Beispiel bei Google Android. Da sind halt entsprechend ein paar mehr Ressourcen einfach mal so verfügbar. Aber Google zum Beispiel bezahlt ja auch Miguel dafür, dass es reinkommt.
Genau. Ich hatte noch eine Frage zu dem Thema keine Reimplementierung. Mhm. Du hast ja jetzt gerade ganz viele Sicherheitslücken gezeigt, die man potenziell mit Rust vermeiden könnte. Und mhm. in neuen Kernel-Modulen, die man in Rust schreibt, sind die dann natürlich auch vermieden. Wie spielt das mit diesem keine Reimplementierung zusammen? Also wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich schnappe mir, keine Ahnung, einen Teil des USB-Subsystems und baue den in Rust neu, um da Use After Free und so weiter zu vermeiden. Würde sowas Anklang finden oder heißt es dann, nee, das haben wir schon, dankeschön.
Die Frage würde ich eher weiterleiten.
Also die allermeisten Fehler, die in dieser Art gefunden werden, sind tatsächlich in den Gerätetreibern und nicht so sehr im Subsystem. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass also Reimplementierung von ganzen Subsystemen würde, vor allem weil sie schon Jahre von Testing überlebt haben, nicht so, ist jetzt meine Einschätzung, ja, nicht so wohlwollend gesehen werden, aber vielleicht eine Reimplementation irgendwie eines übersichtlichen Device-Treibers, ich glaube, das ist eher so die Ausrichtung, wo es hingeht, weil die meisten, wie gesagt, wie ich schon sagte, die meisten solcher Fehler sind in diesen Treibern.
Es gibt ja dann auch noch so ganz viele unterschiedliche Aspekte, gerade wenn es um irgendwelche Cache-Geschichten geht, Performance-Optimierungen wirklich bis auf die Nanosekunde genau. Da guckt man lieber erstmal am anderen Ende, dort, wo die meisten Probleme wirklich herkommen.
Okay, ich glaube, wir haben noch Zeit für zwei Fragen.
Du hast an einer Stelle eine Referenz mit statischer Laufzeit auf C-String verwendet. Warum nehme ich einfach nur Rust String? Das ist doch Zeichenkette mit statischer Laufzeit, also mit statischer Speicherort.
Ja. Also das habe ich entsprechend in den Debatten auch entsprechend kam das natürlich. Es gibt natürlich so kleine Unterschiede aus dem C-Universum und entsprechend in dem Rust-Universum. Und da möchte man natürlich erstmal so nah wie möglich an dem C-Universum dranbleiben, gerade wie das auch entsprechende Kernel handhabt. Und da ist natürlich das Einfachste, dass man entsprechend erstmal eine Implementierung so hinterlegt, dass das 1:1 eigentlich erstmal ist und letztendlich diesen sicheren Hafen drumherum baut. Deshalb. Aber da wird's, ich glaube, das wird, wenn der Rust-Compiler weiß, wie man String anders zu interpretieren hat, kann das durchaus sein, dass das irgendwann auch wegfliegt.
Lässt sich abschätzen, wie groß der Overhead ist von der Rust-Unterstützung im Kernel? Also jetzt, bevor ich das erste Modul überhaupt habe, wie viel habe ich dann quasi an zusätzlichen Ressourcen, Compile-Zeit, Speicher, Image-Größe also aufgewandt?
Gefühlt null. Also dadurch, dass Rust ja entsprechend diese implizite C-Anbindung hat, dass diverse Dinge ja durch den Compiler sowieso schon erstmal optimiert würden und letztendlich, wenn ich Rust Source Code schreibe, den durch einen Compiler jage, mir den Assembler angucke und wenn ich mir C-Source-Code angucke, den durch einen Compiler jage, einen Assembler dazu angucke, sind die Differenzen erstmal nicht so großartig. Das, was halt natürlich vorhanden sein muss, sind so paar, sind bestimmte Basisdinge, die halt durch diese Runtime entsprechend mit dazukommen. Zum Beispiel Panic Handling, dass ich dann so Bereichs, wenn ich aus einem Array über die Grenzen hinaus greife, wenn ich dann halt ein Error Result zurückbekomme und dort natürlich die Verarbeitungskette im Source Code nach oben rennt und nicht weggefangen wird, wenn ich es selbst behandle, dann brauche ich natürlich genau diesen Source Code. Aber das ist entsprechend schon alles drin und ich habe zumindest keinen großartigen Unterschied festgestellt. Und da einfach mal eine komplette andere Compiler-Infrastruktur dahinter liegt, ist das natürlich auch noch ein bisschen schwieriger zu sagen.
Ja, vielen Dank nochmal für einen spannenden Vortrag. Die anderen Fragen können dann offline geklärt werden. Also vielen Dank.